Anfang Januar hat in Indien ein Generalstreik stattgefunden, von dem sich möglicherweise sagen lässt, dass es der größte Generalstreik der Geschichte gewesen ist. Schätzungen zufolge haben bis zu 200 Millionen Menschen an diesem Generalstreik teilgenommen, der am 8. und 9. Januar in Indien stattgefunden hat. Wenn man die Dimension von diesem Streik betrachtet, dann muss man sagen, es gibt eine erhebliche Schieflage, was die Berichterstattung darüber in den deutschen Medien betrifft. Dieser Generalstreik ist hierzulande kaum wahrgenommen worden. Und in diese Kritik müssen wir uns auch bei Radio Korax mit hineinnehmen. Wir sind erst im Nachhinein auf diesen Streik aufmerksam geworden mit einer gewissen Verzögerung. Wir wollen das zumindest im Rückblick nachholen und um das zu tun, habe ich jetzt Thomas Berger am Telefon. Thomas Berger ist freier Journalist. Sein Themenschwerpunkt ist insbesondere Südasien, Südostasien und er ist Vorsitzender der Gesellschaft für solidarische Entwicklungszusammenarbeit, ein Verein, der seit 1991 Entwicklungsprojekte in Südindien unterstützt. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Guten Morgen, Herr Berger.
Ja, schönen guten Morgen.
Ja, bevor wir auf das Streikgeschehen in Indien selbst eingehen, würde ich gern zunächst erstmal auf eine der Ursachen dieses Streiks in Indien zu sprechen kommen. Und das ist, wenn ich das richtig sehe und richtig nachverfolgt habe, die Sozialpolitik der hindu-nationalistischen Regierungspartei in Indien. Wie lässt sich die Sozialpolitik dieser Regierung denn charakterisieren? Was sind da Maßnahmen in letzter Zeit gewesen?
Ja, das ist insofern richtig. Die Politik der gegenwärtig amtierenden Regierung unter Narendra Modi ist, man kann es nicht anders sagen, grundsätzlich neoliberal und eher arbeiterfeindlich. Das ist also der Grund, warum das mittlerweile der 18. Generalstreik in dieser Regierungszeit schon war, wo sich die 10 wichtigsten Gewerkschaftsdachverbände auch zu einer gemeinsamen Linie verständigt haben. Und Dreh- und Angelpunkt neben vielen anderen weiteren Aspekten ist, dass die Modi-Regierung versucht, das zentrale Gewerkschaftsgesetz, das aus dem Jahr 1926 stammt, in verschiedenen Punkten auszuhebeln oder aufzuweichen.
Wie kann man sich das konkret vorstellen? Was sind da sozusagen die Maßnahmen?
Das sieht konkret so aus, dass im Zuge der Sicherung des weiteren Wirtschaftswachstums, was für die Regierung Priorität hat, geschaut wird, Maßnahmen zu ergreifen, die gewerkschaftliche Organisationen in Betrieben erschweren. Also da werden allgemeine Kennzahlen nach oben gesetzt, wo gewerkschaftliche Grundrechte verankert sind in den Fabriken. Da werden Protestaktionen konkret erschwert. Das ist ein ganzes Bündel von Einzelmaßnahmen, wo Bestimmungen, die fast 100 Jahre alt sind, ja, entweder aufgeweicht werden oder für bestimmte Betriebe gar nicht mehr gelten sollen, die Wirtschaftsansiedlungen letztlich aus Sicht der Regierung leichter machen sollen.
Also haben mit dem Generalstreik Anfang Januar sicherlich die Gewerkschaftsbewegung auch darauf reagiert, dass eben von Regierungsseite ja die Organisierungsbedingungen der Gewerkschaften und der Gewerkschafter, dass die ja untergraben werden sollen, erschwert werden sollen. Jetzt finde ich das interessant, sich überhaupt Gewerkschaftsarbeit in Indien mal anzugucken, weil es ist ja eines der bevölkerungsreichsten Länder der Welt. Es ist auch ein Land mit sehr großen regionalen Unterschieden, ein Land, in dem viele verschiedene religiöse Konfessionen auch eine große Rolle spielen und ein Land mit verschiedenen Regionalregierungen. Wie ist denn unter solchen Bedingungen eine Gewerkschaftsarbeit möglich? Wie sind die denn überhaupt in Indien aufgestellt?
Ja, ich hatte schon eben kurz angesprochen in meiner ersten Antwort. Es gibt also 12 national organisierte Dachverbände, an die die einzelnen Spartengewerkschaften auch je nach politischer, ich sag mal, Affinität zugeordnet sind. Es gibt also die beiden großen linken Gewerkschaftsverbände, es gibt den Dachverband, der also der Kongresspartei nahesteht, es gibt auch einen Dachverband, der der gegenwärtigen Regierungspartei BJP zugeneigt ist und mehrere kleinere, eher sozialdemokratisch unabhängige Gewerkschaftsverbände. Die haben also sozusagen eine gemeinsame Dachfunktion für Gewerkschaften, die dann wiederum in den Branchen wirken. Und das Bemerkenswerte jetzt am 8. und 9. Januar war wirklich dieser branchenübergreifende Charakter, dass es auch durchgesetzt wurde, dieses Streikziel, angefangen von den Banken über den Versicherungssektor, die Dockarbeiter in den Häfen, viel im Transportsektor bis hin zu den Atommeilern, wo auch viele Beschäftigte im Ausstand waren. dazu genommen eine große Solidarisierungswelle in Bereichen wie Lehrern, wie Studenten und Hochschuldozenten, aber auch aus der Bauernschaft, die eigene machtvolle Protestaktionen im vergangenen Jahr auch schon auf die Beine gestellt hat. Also die Breitenwirkung dieses Mal war noch weitaus größer als bei vergangenen Aktionen, wo man viele, viele gesellschaftliche Gruppen mit einbezogen hat.
Wenn man das dann hört, dass es etwa 200 Millionen Leute gewesen sein sollen, die an diesem Generalstreik teilgenommen haben, dann kann ich mir nur vorstellen, dass die Organisierung eines solchen Streiks und der Mobilisierungserfolg von so einem Streik, dass es eigentlich nur funktioniert, wenn alle eh schon sauer sind und wenn es eine allgemeine Stimmung gibt, wo sozusagen dann ja so eine Streikorganisierung dran andocken kann. Vielleicht können wir genau auch in den Vorfeld von diesem Streik nochmal reinschauen, weil ich glaube, dass es ja trotzdem dann auch so eine Art Vorlauf braucht. Wie kann man sich denn die Organisierung dieses Streiks vorstellen?
Also der zentrale Punkt war eine gemeinsame Tagung dieser Dachverbände im vergangenen Jahr, der das auf den Weg gebracht hat. Und wie Sie eben schon sehr richtig bemerkt haben, die Frustration allgemein hat über diese 4,5 Regierungsjahre deutlich zugenommen. Man muss sehen, das sind auch, also abgesehen vielleicht von den dezidiert linken Gewerkschaftsmitgliedern, durchaus viele Leute, die jetzt mitgemacht haben, die vor 4,5 Jahren, 2014, auch vielleicht noch ihr Kreuz bei der BGP gemacht haben, die aber mittlerweile erkennen mussten, welche Wirtschaftspolitik und auch Gesamtgesellschaftspolitik diese Regierung betreibt, wohin die Reise gerade eben bei der Sicherung gewerkschaftlicher Grundrechte da aus Regierungssicht gehen soll und wo sich ein Protestpotenzial aufgebaut hat, das sich jetzt in massiver Weise für die Welt sichtbar entladen hat. Und es ist so, genauso wie bei uns, Streikaufrufe haben auch in Indien durchaus unterschiedliche Resonanz, aber diese 200 Millionen, wenn wir uns jetzt an der Zahl festhalten, zeigen eben, dass die Dachverbände da Anfang Januar wirklich geschafft haben, im Grunde ihr Potenzial auch an Teilnahme maximal abzurufen.
Ich würde gerne auf die Forderungen dieses Streiks zu sprechen zu kommen, weil wenn so 200 Millionen Menschen an so einem Streik teilnehmen, dann stelle ich mir das so vor, dass es ja an der Basis durchaus auch vielleicht eine Dynamik gibt, die gar nicht unmittelbar identisch ist mit dem, was zum Beispiel Gewerkschaftsfunktionäre wollen. Also es gibt ja in so einer Dynamik immer auch Differenzen und vielleicht sind es auch verschiedene Forderungen, die in so einem Streik dann eine Rolle spielen. Also wir hatten das ja schon so ein bisschen rekonstruiert, was eben für die Gewerkschaften zentral ist, ist eben abzuwehren, dass ja sozusagen ihre Organisierungsbedingungen von Regierungsseite erschwert werden. Was kann man denn noch sagen über zentrale Forderungen, die in diesem Generalstreik laut geworden sind?
Das ist zum einen, sind das Entlohnungsfragen. Also es gibt auch viel Unzufriedenheit mit steigenden Lebenshaltungskosten, dass also die Löhne und Gehälter damit nicht Schritt halten. Es ging bei einzelnen Spartengewerkschaften auch um Fragen der Rentensicherung oder überhaupt der Einführung ordentlicher Rentensysteme. Das ist in Indien sehr wenig bisher ausgeprägt. Also viele Beschäftigte arbeiten, solange sie eben arbeiten können, haben aber im Grunde keine wirklich gesicherte Altersversorgung. Das ist ein sehr großer problematischer Schwerpunkt noch in dem Zusammenhang. Und es geht auch letzten Endes darum, Menschen einzubinden, eben mit gemeinsamer Interessenvertretung, weil Gewerkschaften sind auch für in erster Linie die angestellten Arbeiter. Es gibt viele weitere Arbeitskräfte im unorganisierten Sektor, wo auch die Gewerkschaften Probleme haben, zu denen durchzudringen bzw. für deren Interessen einzutreten. Und auch das hat man also in den vergangenen Jahren und gerade jetzt auch sukzessive versucht, auch da Ansatzpunkte zu finden für eine gemeinsame Linie.
Wie hat denn die staatliche Seite auf diesen Streik reagiert? Also Sie hatten ja schon gesagt, es gibt eine große Unzufriedenheit mit 4 Jahren der Regierungsphase, die da jetzt zurückliegt. Und wie ich das gehört habe, war ja im Vorfeld auch schon mit Repression gedroht worden. Was ist denn davon wahr geworden?
So direkt nichts. Man muss jetzt sehen, dieser Gesetzentwurf, wo diese Einschränkungen fixiert sind, der ist vom Kabinett auf den Weg gebracht worden. Der ist noch nicht durchs Parlament, was also in breiter Front durch die BJP dominiert ist. Man wird jetzt sehen müssen, inwieweit man dort seitens der Regierung vielleicht noch in der Reaktion auf diese machtvolle Aktion Abstriche in einzelnen Punkten macht oder doch versucht, das in unveränderter Weise durchzubringen. Im Grunde kann man sich schwer vorstellen, dass die Modi-Regierung dieses Signal völlig ignoriert. Also man wird, glaube ich, schon in irgendeiner Weise sich dieses Papier nochmal vornehmen müssen.
Gibt es sonstige Folgen oder Erfolge, die aus diesem Streik jetzt hervorgegangen sind?
Ich denke, eine wichtige Folge ist sozusagen mittelbar, dass einfach nochmal diese Einheit der Gewerkschaftsbewegung, die sich über die vergangenen Jahre jetzt herausgebildet hat, wirklich nochmal weiter gewachsen ist. Also es war eine breite Front, die sozusagen wie eine Einheit zusammengestanden hat über alle ideologischen Grenzen und Partikularinteressen hinweg. Ich hatte es angesprochen, diese breite Solidarisierungsbewegung, das ist sozusagen ein Fund, mit dem die Gewerkschaftsbewegung, aber auch, ich sag mal, die gesellschaftliche Opposition in einer größeren Gesamtheit tatsächlich wuchern kann und die sich über diese beiden Tage im Januar hinweg fortpflanzen wird.
Das wäre auch genau meine nächste Frage, inwiefern sich vielleicht schon eine nächste Runde ankündigt. Ich meine, wenn man das schafft, 200 Millionen Menschen in Bewegung zu setzen, dann ist ja die Frage, wie schafft man das, irgendwie eine Mobilisierung aufrechtzuerhalten? Inwiefern gibt es Tendenzen oder Überlegungen in die Richtung, dass man weitermacht? Ich meine, Sie hatten jetzt vorhin auch gesagt, das ist schon der 14. Generalstreik gewesen. Ja, steht denn ein 15. an?
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass also vor den Wahlen, die im Mai ins Haus stehen, da also durchaus nochmal eine weitere Großaktion in der Dimension folgen könnte. Es lässt sich tatsächlich sagen, dass in Sicht der vielen Oppositionskräfte gegen die Modi-Regierung die gewerkschaftliche Front momentan vielleicht sogar die machtvollste ist. Die Parteien sind sehr zersplittert, haben nach wie vor ihre Probleme dort als gemeinsame Oppositionsfront, gerade mit Blick auf die Wahlen, zueinander zu finden. Da gibt es sehr viele Partikularinteressen, die dem entgegenstehen. Aber die Gewerkschaften haben gezeigt, man kann solch eine gemeinsame Einheitsfront tatsächlich auf die Beine stellen.